Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Solo-Episode. Und zwar möchte ich dir heute ein bisschen über meine vergangene Vipassana-Erfahrung erzählen. Ich war nämlich über Weihnachten und Neujahr für 10 Tage in einem Schweigekloster, in dem ich 10 Tage lang nur da gesessen bin und meditiert habe, während andere Weihnachten gefeiert haben und Party gemacht haben, habe ich mich zurückgezogen in die Stille, um zum ersten Mal in meinem Leben diese Erfahrung zu machen. Und ich kann direkt vorweg sagen, dass es für mich persönlich eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens war. Und deswegen möchte ich heute ziemlich genau einen Monat später jetzt darüber sprechen und dir auch so ein bisschen Perspektive geben, was das Vipassana genau ist. Also was ist eigentlich ein Vipassana-Retreat? Was passiert dort alles so? Und ich möchte auch so ein bisschen darauf eingehen, auf meine persönlichen Beweggründe, also warum ich dieses Vipassana auch gemacht habe und dir eben auch ein bisschen Perspektive geben, wie du, falls dich das interessiert, auch so ein Vipassana für dich machen kannst. Also was auch entsprechend vor diesem Vipassana bei mir passiert ist, damit das auch eine erfolgreiche Erfahrung wurde. Weil, und das kann ich direkt vorweg sagen, es ist auf jeden Fall nicht eine Erfahrung, die man so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und deswegen möchte ich jetzt auch direkt mit so einem kleinen Disclaimer starten. Und zwar, dass ich heute wirklich von meiner persönlichen Erfahrung sprechen werde. Also ich werde dir jetzt heute von meiner Erfahrung erzählen und ich habe keine Ahnung, was du für eine Erfahrung machen wirst, wenn du dich darauf einlässt. Und ich habe auch das Gefühl, dass über solche Erfahrungen zu sprechen nicht immer nur von Vorteil ist, weil ich persönlich kann sagen, dass ich mich vielleicht sogar ein bisschen zu intensiv mit den Erfahrungen anderer Menschen beschäftigt habe und dadurch auch zum Teil jedenfalls so eine gewisse Angst entstanden ist in meinem System. Also ich habe auch genau deswegen übrigens dieses Vipassana gemacht. Also der Beweggrund für mich war, dass ich in mir, seit ich das erste Mal von Vipassana gehört habe, 2018, immer so einen leichten Widerstand bemerkt habe. Also alleine die Idee, 10 Tage lang da zu sitzen und nur zu meditieren und sich auch so ein bisschen unterzuordnen einer, sage ich jetzt mal so, ja, Lineage, also einer Technik und einem Lehrer, ohne richtig zu wissen, auf was ich mich einlasse, einfach sozusagen so ein Pre-Commitment zu machen, das war für mich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst einflößen, aber es hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und diese Angst hat sich dann auch ein bisschen verstärkt, als ich angefangen habe, sehr viel über Vipassana zu lesen, also auch über so Fälle von Leuten, die dann in so einem Vipassana durchgedreht sind und nicht mehr auf ihr Leben klargekommen sind und frühzeitig abbrechen mussten und dann auch Langzeitprobleme hatten. Und ich will einfach sagen, dass ich persönlich diese Erfahrungen alle nicht gemacht habe, diese problematischen Erfahrungen, und ich auch in dem Vipassana, in dem ich war in der Schweiz, keine Person erlebt habe, die frühzeitig abbrechen musste. Es kommt vor, scheinbar, aber es war bei uns nicht so. Und ich glaube, einer der größten Gründe, warum Leute bei so einem Vipassana nicht das kriegen, was sie kriegen könnten, ist, weil sie nicht mit einer wirklichen Absicht dorthin gehen. Nicht mit einer klaren Intention. Und als ich mich dann final angemeldet habe für dieses Vipassana und auch die Bestätigung gekriegt habe, dass ich angenommen wurde, hat sich bei mir dann der Bodybuilder wieder gemeldet, der Teil in mir, der super diszipliniert ist und auch sehr gewissenhaft ist. Und der hat mir gesagt, Misha, wenn du das jetzt schon machst, dann mach es bitte richtig. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine erste Wettkampfdiät. Da habe ich nämlich genau diesen Gedanken auch gekriegt. Ich hatte so eigentlich gar keinen Bock auf diese Diät, aber gleichzeitig wusste ich auch so, hey, wenn ich jetzt schon auf die Bühne gehe, dann kann ich da nicht so auf 10% Körperfett auf der Bühne stehen und sagen so, yo, ich habe einfach mal so ein bisschen gemacht. Ich habe einfach mal so probiert so. Weil es gibt ja auch Leute, die genau sowas machen. Die gehen so auf die Bühne und haben dann 10% Körperfett. Und ich fand das immer so ein bisschen so, ey, wenn schon, dann mache ich eine richtige Diät. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass obwohl ich schon seit Jahren meditiere, ich nie wirklich so ganz gewissenhaft in die Meditation eingestiegen bin. Und dann habe ich auch meinen Lehrer, meinen Mentor, also der mich jetzt auch im Bereich Tantra seit ein paar Monaten coacht, darauf angesprochen. Ich so, yo, hey, ich mache jetzt dieses Vipassana. Und interessanterweise war er selbst auch schon in mehreren Vipassanas, war auch schon in Indien und war super hyped für mich. Hat gesagt, Misha, das ist die beste Entscheidung, die du machen konntest. Und wir haben dann fast einen Monat lang nicht mehr über Tantra, sondern nur über dieses Vipassana gesprochen. Wobei ich wirklich sagen muss, dass Vipassana und Tantra sehr nah aneinander liegen. Vor allem, wenn man eben sich wirklich auf Vipassana und das, was du lernst, dort einlässt, dann wird es deine Tantra-Praktik massiv potenzieren und auch deine allgemein deine Life-Satisfaction. Aber da komme ich jetzt dann auch dazu. Das heißt, ich habe wirklich im Vorfeld sehr viel Vorbereitung gemacht und deswegen kann ich auch das, was ich dir heute erzähle, nicht garantieren, dass das bei dir dann auch so sein wird. Ein weiterer Faktor, der dazu kommt, ist, dass ich natürlich auch schon seit Jahren mit psychedelischen Substanzen arbeite und auch immer mehr gemerkt habe jetzt, dass die ihre Grenzen haben, aber trotzdem auch so ein gewisser Anker gesetzt wurde durch die ganzen Erfahrungen. Und ich glaube, dass dort auf jeden Fall auch ein Teil mitverantwortlich war, dass ich diese sehr tiefen Erfahrungen hatte, von denen ich heute berichten möchte. Und gleichzeitig muss ich auch noch mal eine Sache erwähnen, und zwar, dass ich beispielsweise im Sommer meine letzte Ayahuasca-Zeremonie hatte, 2 Nächte, und bis heute nicht über diese Erfahrung auf Social Media gesprochen habe, und zwar aus gutem Grund, weil ich die bis heute nicht integrieren konnte. Also da sind so viele Sachen hochgekommen und so viele Sachen mir gezeigt worden, dass ich bis heute dran bin, diese Erfahrung für mich zu integrieren. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den ich jetzt für mich machen konnte nach diesen 10 Tagen Vipassana, weil in dem Moment, wo ich dieses Meditationszentrum verlassen habe, war die Erfahrung bereits integriert. Also ich konnte wirklich nach diesen 10 Tagen rauslaufen und ich habe mich wirklich gut gefühlt in Bezug auf das, was ich dort mitgenommen habe. Es war alles da und ich kann jetzt auch auf alles zugreifen. Und das zeigt für mich einfach so eine gewisse Nachhaltigkeit. Also ich habe den Vergleich für mich so ein bisschen gemacht, wie mit psychedelischen Substanzen schneidest du eine Zwiebel in der Mitte durch. Und in einem Vipassana schälst du die Zwiebel Layer by Layer. Und das fühlt sich für mich einfach nachhaltig an. Deswegen ist es auch so ein bisschen für mich nochmal eine Bestätigung gewesen zu dem, was ich ja auch schon im Jahresrückblick gesagt habe. Und zwar, dass ich mich dieses Jahr noch viel tiefer mit der Meditation beschäftigen möchte. Und deswegen fangen wir jetzt auch ein bisschen an, mal ganz kurz über die Frage zu sprechen. So, was ist ein Vipassana überhaupt? Also dieser Begriff Vipassana, der bezieht sich auf eine Meditationstechnik, die schon über 2500 Jahre alt ist, die vom Buddha selbst gekommen ist. Das heißt, Vipassana ist eine Meditationstechnik, die hier auch gerne Bodyscanning genannt wird. Also du scannst sozusagen durch deinen ganzen Körper. Das Ding ist aber, in diesen Vipassanas lernst du nicht nur die Vipassana-Technik, sondern du lernst zuerst auch noch eine andere Meditationstechnik, die sogenannte Anapana-Technik, die dir hilft, die Konzentration aufzubauen, die du brauchst, um dann überhaupt dieses Body-Scanning zu machen. Und deshalb ist es mir wichtig, hier ganz klar nochmal zu unterscheiden zwischen Vipassana als Meditationstechnik und dem Begriff Vipassana, wie er auch benutzt wird für diese 10-Tages-Retreats. Weil ich habe mich im Vorfeld sehr stark damit beschäftigt und auch geguckt, so hey, welches von diesen Vipassanas will ich machen? Weil es gibt zum Teil auch solche, die kosten was, es gibt zum Teil solche, die gehen 7 Tage, es gibt zum Teil solche, die gehen nur 3 Tage und es gibt auch verschiedene Lehrer. Und nachdem ich mich ausgiebig mit den verschiedenen Optionen beschäftigt habe, bin ich dann für mich auch zum Entschluss gekommen, mich für das Original 10-Tages-Vipassana von Goenka zu committen. Auch hier gab es ein bisschen Widerstand, weil das 10-Tages-Goenka-Vipassana wird auch als eins der strengsten bezeichnet. Also dort, wo du wirklich nicht in den Retreat gehst, um irgendwie so ein bisschen zu entspannen, wo es ganz klare Regeln gibt, ganzen krassen Tagesablauf und entsprechend auch wirklich von Goenka persönlich die Teachings vom Buddha übertragen wurden. Also das ist wirklich das, was ich mir habe nochmal sagen lassen, dass Goenka wirklich am nächsten dran war von den ganzen Teachern. Und so hat es sich für mich auf jeden Fall auch angefühlt. Es war sehr undogmatisch und obwohl Goenka selbst nicht mehr lebt seit 10 Jahren, konnten die wirklich super gute Aufnahmen von seinen Teachings uns dort zeigen. Das heißt, ich habe wirklich auch von ihm als Lehrer nochmal sehr viel mitgenommen und bin überzeugt von seiner Technik und bin auch überzeugt davon, dass wenn man Vipassana machen will, man sich für das Original, wenn man so will, entscheiden sollte. Und mir war es einfach wichtig, das direkt von Anfang an nochmal klar zu definieren, was ich gemacht habe und dass ich wirklich auch nur von dieser 10-Tages-Experience sprechen möchte. Ich möchte nicht von irgendwelchen anderen Vipassana-Centern berichten, sondern wirklich von diesen Vipassanas, von denen es mittlerweile auch schon 160 gibt, die von Goenka gegründet wurden und von seiner Organisation, die auch auf Spendenbasis sind, die nichts kosten. Also du kannst dort kostenlos hin, 10 Tage lang essen, schlafen, meditieren und am Ende hoffentlich auch einen schönen Beitrag spenden. Jetzt nochmal ganz kurz zum Warum. Warum macht man einen Vipassana? Also grundsätzlich sollte man sich für einen Vipassana anmelden, weil man die Core Teachings des Buddhas für sich lernen möchte. Das heißt, die Techniken, die bereits der Buddha weitergegeben hat, dass du die für dich lernst. Das heißt, Anapana und Vipassana als Meditationstechnik. Das sollte der Nummer 1 Grund sein, warum du dich für 10 Tage committest. Vipassana wird aber auch sehr gerne als Heilmethode bezeichnet. Und da komme ich dann am Schluss des Videos nochmal dazu, warum ich dort zum Teil jedenfalls nicht 100% mit eingehe und auch die Vipassana-Organisation selbst großen Wert darauf legt, zu schauen, wer du bist, bevor du dort überhaupt reinkommst. Also du wirst, wenn du dich anmeldest, ein Questionnaire machen, wo du auch Fragen beantworten musst, wie hast du psychische Probleme, bist du gerade in Therapie, nimmst du irgendwelche Medikamente? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du sehr starke psychische Probleme hast, du dort dann auch abgelehnt wirst, weil es eben, obwohl es wirklich auch heilen kann, nicht die ultimative Heilung sein sollte. Also wenn es dir darum geht, aus einer schweren Depression jetzt rauszukommen und zu heilen, dann würde ich sagen, wäre das vielleicht nicht das Richtige, warum. Wenn du aber vielleicht unzufrieden in deinem Leben bist oder im Allgemeinen halt einfach das Gefühl hast, hey, irgendwie habe ich diesen Verstand hier nicht unter Kontrolle, sondern er kontrolliert mich. Oder du hast einfach allgemein so ein bisschen depressive Phasen oder bist vielleicht an einem Punkt in deinem Leben, wo du einfach mal was ausprobieren möchtest, dann kann das auf jeden Fall auch gut sein, aber trotzdem sollte das Commitment auf der Meditation bleiben. So, das ist mir ganz wichtig, weil wenn es dir um die Selbstheilung geht, dann gibt es in meinen Augen bessere Methoden, um damit anzufangen, die weniger invasiv sind für dein Unterbewusstsein, wie zum Beispiel Mentoring, Coaching, Therapie, eventuell sogar Hypnose, weil eben Vipassana, das wirst du jetzt dann gleich hören, das ist auf jeden Fall super intensiv. Also diese 10 Tage, die waren trotz meiner Vorbereitung sehr intensiv und sie haben sich auch gelohnt. Und deswegen muss aber das Warum auf jeden Fall passen. Und mein großes Warum war, wie gesagt, diese Angst, die ich konfrontieren wollte. Meine Kunden, die mit mir gearbeitet haben oder Leute, die mein Buch gelesen haben, wissen, dass ich so einen Grundsatz im Leben verfolge. Ein Prinzip, nach dem ich schon seit über 10 Jahren lebe. Und zwar: Handle, weil du Angst hast. Die meisten Menschen machen es genau umgekehrt. Sobald eine Angst auftritt, handeln sie nicht. Sie tun etwas nicht, weil sie Angst haben. Dann gibt es mutige Menschen, die sagen, ich handle trotz einer Angst. Also ich merke, da ist eine Angst und dann bin ich im Widerstand, aber irgendwann entscheide ich mich dann, trotz dieser Angst eine Entscheidung zu treffen. Das ist schon sehr gut. Also das ist schon Hut ab. Aber ich gehe mit The Chain is Life noch eine Stufe weiter und sage, lehne in die Angst hinein. Also nutze die Angst sozusagen als Kompass für dein Potenzial. Also handle, weil du Angst hast. Wenn du spürst, boah, da ist eine Angst, geh direkt rein, proaktiv. Das ist in meinen Augen der, ja, es ist natürlich auch ein krasser Ansatz. Also ich sage nicht, dass das jeder kann und jeder auch direkt tun soll, weil du musst trotzdem auch einen gewissen Mut mitbringen und eine gewisse Bereitschaft, ein gewisses Vertrauen in dich selbst. Aber genau das ist ja auch so ein bisschen der Catch. Dieses Vertrauen in dich selbst entsteht genau, weil du Angst konfrontierst. Und ich sage es ehrlich, wie es ist, ich hatte Angst. Vor allem nach dem, was ich alles gehört und gelesen habe. Und das war, wie gesagt, auch ein bisschen ein Fehler. Ich habe mich ein bisschen zu stark beschäftigt, statt mich einfach auf die Vorbereitung zu konzentrieren. Und das Wie, jetzt kommen wir noch zum Wie, was passiert da genau? Also grundsätzlich wachst du am Morgen um 4 Uhr auf, es wird eine Glocke geläutet, dann gibt es zuerst mal 2 Stunden Meditation, die du entweder in der Halle machen kannst oder im Zimmer. Ich persönlich habe die erste Stunde immer in der Halle gemacht, weil ich einfach wusste, wenn ich die erste Stunde in der Halle mache, dann bin ich fully committed. Andere sind dann ein bisschen später gekommen oder haben zuerst im Zimmer meditiert. Das kann man auch machen. Ich habe dann zum Beispiel immer am Nachmittag die Zeit genutzt, mehr im Zimmer zu bleiben, weil ich eben auch für mich gemerkt habe, dass wenn man 10 bis 12 Stunden jeden Tag meditiert, einfach alleine auch schon nur wegen der Sitzposition es wichtig ist, mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Aber die ersten 2 Stunden waren auf jeden Fall Meditation von 4 bis 6 Uhr. Dann gab es Frühstück, dann gab es eine kurze Pause, dann wurde wieder meditiert und dann gab es auch Pflichtmeditation, also 3-mal pro Tag gab es eine Pflichtmeditation, wo man 1 Stunde in der Halle sein musste. Und diese 3 Meditationen waren immer nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und auch am Abend nochmal. So, das heißt, wir haben diese 3 Pflichtmeditationen und haben das Frühstück, das Mittagessen und am Abend noch ein kleiner Snack, das waren nur Früchte. Und für Leute, die schon mal dort waren, gab es am Nachmittag auch keine Früchte mehr. Also scheinbar hilft es der Meditation sehr, wenn du weniger isst. Und ich kann das wirklich bestätigen, weil in den ersten paar Tagen, da gab es so 2-3 Mal einen Fall, wo ich ein bisschen zu viel gegessen habe und dann auch gemerkt habe, dass es mir schwerer fiel, wirklich sauber in der Meditation zu verweilen, weil das Körpergefühl einfach nicht gut war. Aber dadurch, dass man eben nur 2-mal pro Tag isst, muss man halt trotzdem auch ein bisschen was essen, vor allem wenn man ein bisschen schwerer ist oder im Allgemeinen auch einen höheren Kalorienverbrauch hat. Das heißt, das war so eine kleine Challenge. Zusätzlich dazu war ich auch noch gejetlaggt. Ich kam direkt aus Südamerika zurück und es war wirklich super hart, die ersten 2-3 Tage aufzustehen und dann auch am Abend einschlafen zu können. Da komme ich jetzt dann gleich dazu, zu den Struggles und den Highlights. Und am Abend, bevor wir dann ins Bett gegangen sind, gab es nochmal einen 1,5-stündigen Abendvortrag von Goenka persönlich. Also das heißt, die Aufzeichnung von ihm, wo er das entsprechend auch alles erklärt. Also wirklich sehr gut erklärt, so von Tag zu Tag, was passiert, wie geht's weiter. Und es werden dann eben auch immer von Tag zu Tag ein paar neue Sachen integriert. Also die Techniken werden von Tag zu Tag langsam aber sicher aufgebaut. Die ersten 3 Tage lernt man nur Anapana, also man fokussiert sich ganze 3 Tage nur darauf, hier an der Nasenspitze den Fokus zu halten. Und die restlichen 7 Tage lernt man dann nach und nach die Vipassana-Technik, das Bodyscanning. Und das Ding ist, ich habe beide Techniken schon oft bei mir zu Hause gemacht oder irgendwo, wenn ich meditiere. Also ich kenne Bodyscanning und ich kenne Anapana, ich kenne den Grundsatz, dem Atem zu folgen. Aber nach diesen 10 Tagen kann ich wirklich sagen, ich habe wahrscheinlich die letzten 5 Jahre mehr oder weniger mit geschlossenen Augen gedacht. Also ich hatte mal immer wieder coole Meditationssessions, die tiefer gingen als andere. Aber wenn ich jetzt vergleiche, wie krass du reinkommst, vor allem in die ersten 3 Tage mit Anapana, wenn du den ganzen Tag nichts anderes zu tun hast, als zu meditieren und das auch mit einem krassen Commitment, dann du kommst einfach in so eine krasse Trance. Also du kommst so tief rein in dein Unterbewusstsein. Und das führt dann eben auch zu diesen zum Teil sehr tiefen Erkenntnissen. Und zwar nicht hier auf dieser mentalen Ebene, sondern eben auf einer körperlichen Ebene, auf einer unterbewussten Ebene, die sich dann entsprechend auch manifestieren im Bewusstsein. Das heißt, was ich wirklich für mich mitnehmen konnte, ist, dass je mehr sich im Innen verändert, desto mehr verändert sich dann auch wieder dein Außen. Also das ist wirklich richtig crazy, muss ich sagen. Und vor allem eben auch nachhaltig. Und in diesen 10 Tagen hatten wir auch die Möglichkeit, ein bisschen spazieren zu gehen. Das war auch erlaubt. Also wir hatten immer mal wieder so kleine Pausen dazwischen. Und gleichzeitig war es aber auch nicht gestattet, irgendwie Sport zu machen oder zu rennen oder zu joggen oder Klimmzüge oder Liegestütze zu machen. Also das heißt, körperliche Aktivitäten waren verboten. Also jeder, der auf die Webseite geht, wird es auch sehr schnell merken, dass es wirklich hier um ein Programm geht, das von A nach B auch durchgezogen werden muss. Das sage ich auch immer wieder in meinem Mentoring, wenn Leute sich für unser Mentoring bewerben, so hey, wenn du dich für diese 10 Wochen bewirbst, dann mein's ernst, weil wenn du es nicht ernst meinst, dann wird's die Hölle. So, es gab Leute in diesem Vipassana, die haben das nicht 100% ernst gemeint und für die war das nicht einfach. Und das war auch eins meiner größten Learnings, also je committeder du bist im Moment, desto besser funktioniert's. Und immer wenn mein Verstand mal so richtig abgedriftet ist und sich gefragt hat, boah, hey, wie lange geht die Session jetzt noch? Und ich angefangen habe, unruhig zu werden, das waren dann immer die anstrengendsten Sessions. So, also das ist auch eine sehr spannende Erkenntnis. Aber anyway, also das sind so ein bisschen so die Grundvoraussetzungen, um bei einem Vipassana teilnehmen zu können, dass man sich committet, dass man sich auch so ein bisschen unterwirft. Auch für mich als ADHSler nicht einfach, der alles immer hinterfragt und alles immer challenged. Aber dadurch, dass ich wirklich auch Support gekriegt habe im Vorfeld von meinem Mentor, dem ich wirklich auch vertraue, der gesagt hat, hey Misha, mach das. Und er hat auch gesagt, Misha, jeden Abend eine Stunde still da sitzen und Anapana machen. Wenn du das einen Monat vorher jeden Abend machst, dann bist du safe. So. Und er hat mich auch vorbereitet und gesagt, dass man dann zum Teil mehrere Stunden dort sitzen muss. Was zum Teil auch gestummen hat, aber es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Also ich glaube, ein Grund, warum es für mich trotz der Härte doch eine sehr positive Erfahrung war und insgesamt nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, ist, weil ich es viel schlimmer erwartet habe, als es dann war. Also ich habe einen Monat vorher schon gelernt, eine Stunde da zu sitzen und das ist gar nicht so einfach. Also eine Stunde einfach nur still da zu sitzen und sich nicht zu bewegen, boah, also das ist nicht easy. Da schläft dir nicht nur deine Beine manchmal ein, sondern auch dein Latt. Schmerzen kommen, das Jucken startet hier irgendwo im Gesicht, du willst dich kratzen. Das heißt, diese ganzen Reaktivitäten nicht innezugeben und nicht einfach sich zu bewegen, nicht zu kratzen, das ist so ein bisschen so auch Teil der Challenge. Also zu lernen, dass alles kommt und geht. So, also das war eins meiner größten Learnings, wie gesagt, so zu verstehen, dass je weniger man committed ist, je mehr man sich bewegt, um wieder in Komfort zu kommen, desto schlimmer wird es. Also ich hatte ein paar Leute neben mir, die haben sich zum Teil in einer Stunde 30 Mal bewegen müssen, weil sie schon nach 5 Minuten nicht mehr komfortabel waren. Und die Leute, die von Anfang an sich committed haben, still da zu sitzen, das waren die, die haben es komplett durchgezogen. So, also das war auch meine Observation. Wenn ich nach 30 Minuten mal kurz mich ein bisschen bewegt habe, dann war die Verlockung so groß, mich nochmal zu bewegen. Und ja, das war auf jeden Fall krass, so diese Reaktivität wirklich auch nochmal zu sehen, wie reaktiv wir sind. Und jetzt möchte ich auch über meine 3 größten Highlights und gleichzeitig auch 3 größten Struggles berichten. Also die Sachen, die mich am meisten überrascht, aber auch geprägt haben. Es gab natürlich noch viel mehr Struggles und Highlights, aber das Ding ist, es würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und das Ding ist auch, jetzt nach einem Monat ist auch alles langsam so ein bisschen am Verschwimmen. Das heißt, ich weiß auch manchmal gar nicht mehr, was wann genau passiert ist, weil es eben, wie gesagt, schon länger her ist und ich auch merke, dass es gar nicht wichtig ist. Weil am Ende des Tages spielt es keine Rolle, was ich erlebe oder was du erlebst, sondern es geht am Ende des Tages um was viel Tieferes. Und um jetzt zum ersten Highlight zu kommen, ich habe ja vorhin bereits erwähnt, dass ich schon seit Jahren meinem Atem folge, also den Fokus auf meinen Atem habe. Aber dort, in diesem Vipassana, konnte ich bereits am 2. Tag durch Anapana, also nicht mal durch Vipassana, selbst durch Anapana, unglaubliche Phänomene erleben. Also ich hätte nie gedacht, dass man ohne Psychedelika solche Phänomene erlebt. Das heißt, ab Tag 2 hat es bei mir angefangen, vor allem am Nachmittag, wo ich am besten den Fokus hatte, wirklich auch schon zu flackern. Also ich hatte so ein Licht vor meinen Augen, das geflackert hat und zum Teil dann auch so ein Ton, so der angefangen hat, so mitzusounden, mit dem Flackern. Also so ein sehr unerklärliches Phänomen, wie meine Sinne sich verändern, wenn ich wirklich in diese Konzentration reingehe. Und das war auch die Aufgabe von Anapana, diesen Mind, diesen Verstand zu schärfen, dass du verstehst, aha, ich kann meine Aufmerksamkeit immer wieder auf meinen Atem richten. Ich kann mich konzentrieren. Das ist etwas, das mir super schwer fällt mit meinem ADHS-Brain. Aber ich habe mich dort wirklich committed, das immer wieder zu machen. Ich habe versucht, jedes Mal, wenn ich abgeschweift bin, immer wieder auf meine Nase zu kommen. Und ich hatte dann auch am 3. Tag wirklich so ein krasses Flackern, dass ich am Abend im Bett gelegen bin und dieses Flackern nicht mehr aufhören wollte. Und zusätzlich dazu, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum ersten Struggle und gleichzeitig auch Highlight, habe ich noch so einen kleinen Zusammenschiss kassiert vom Meditationslehrer am Abend, beim Abendvortrag. Da habe ich mich kurz gestretched. Ich habe so eine kleine Yoga-Pose gemacht. Also ich wusste nicht mal, dass das jetzt eine spezielle Yoga-Pose ist, aber dadurch, dass es natürlich ein sehr buddhistischer Ansatz ist, wie Vipassana, wollten die natürlich jetzt kein Yoga sehen, weil Yoga ja eher so im Hinduistischen angesiedelt ist. Und dann kam der Lehrer zu mir und hat gesagt, hey, was machst du hier in der Dhamma Hall? Auf keinen Fall stretchen. Und ich weiß nicht, was es genau war, was mich getriggert hat, aber ich könnte schwören, dass es was mit meiner Schulzeit zu tun hatte, weil ich in der 3. und 4. Klasse wirklich so einen sehr sadistischen Lehrer hatte, mit dem ich immer Probleme hatte. Also jeder, der mein Buch gelesen hat, weiß, kennt die Story, dass da wirklich auch sehr schlimme Konflikte entstanden sind. Und ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen so mein inner Child, mein inneres Kind so getriggert wurde, im Sinne von, du bist schlecht. So, alle wissen jetzt, dass du hier die Regeln gebrochen hast. Weil es gab ja auch Regeln, die man beachten musste. Wie zum Beispiel, nicht stehlen, nicht lügen, nichts töten, nicht sprechen. Also es gab einfach so gewisse Sachen, keine Masturbation, kein Sex. Also Sachen, die eigentlich sehr einfach einzuhalten sind in einem Vipassana, weil ja zum Beispiel auch Männer und Frauen getrennt sind. Du siehst die Frauen auch gar nicht. Du hast auch keinen Blickkontakt mit den Menschen und du bist komplett für dich am Schweigen. Das heißt, die stellen alles sicher, dass du diese ganz wichtigen Regeln, diese moralischen Regeln nicht verletzt, weil die eben auch Teil vom Vipassana sind. Also es geht nicht nur um die Technik, sondern es geht eben auch darum, dass du diesen ethischen Kodex einhältst. Und den habe ich dann sozusagen gebrochen und das hat mich ultra beunruhigt. Ich bin dann im Bett gelegen und hab die ganze Zeit darüber nachstudiert, ob das jetzt irgendwie einen Einfluss auf meinen Erfolg hat in diesem Vipassana, ob ich es jetzt verkackt habe. Und da sind so diese ganzen Selbstzweifel hochgekommen. Und ich habe mich wie so ein kleines Kind gefühlt, das eben irgendwie hilflos ist. Und gleichzeitig ist dieser Tinnitus, so ein Fiepen in meinem Ohr, nicht mehr weggegangen. Also durch den ganzen Tag hat sich der so wie aufgebaut durch die Technik. Und es gab dann so ein Fiepen im Ohr. Und gleichzeitig war dieses Licht da und ich konnte nicht einschlafen. Das war dann irgendwie schon so 1 Uhr nachts. Ich hätte eigentlich schon lange schlafen müssen, weil um 4 Uhr geht ja die Meditation wieder los. Und dann habe ich Panik gekriegt. Dann hatte ich wirklich so eine leichte Panikattacke. Also ich habe gemerkt, wie mein Herzschlag immer intensiver wurde. Ich habe ihn gehört. Er war nicht mal ultra schnell, aber er war so und ich so, fuck, ey, was ist los? Und dann habe ich wirklich so gedacht, so, hey, fuck, was ist, wenn das jetzt alles bleibt? Wenn ich jetzt diesen Herzschlag für immer so höre, wenn ich jetzt dieses Flimmern, wenn das nicht mehr weggeht. Das heißt, ich hatte so eine leichte Panikattacke. Und das Ding war, dass ich am Tag 3 auch noch nicht wirklich wusste, was danach kommt. Weil danach lernt man eben, wie man in solchen Situationen wirklich umgeht. Das heißt, ich musste mich so ein bisschen auf das, was ich bis zu diesem Punkt selbst gelernt habe, beschränken, was die Kommunikation mit meinem inneren Kind bedeutet. Das heißt, verstehen, dass hier jetzt gerade das innere Kind getriggert ist, dass diese Emotionen sozusagen ein Programm aus der Vergangenheit sind, den Raum kreieren und dann den Gegenpol schaffen. Das heißt, meinem inneren Kind zu sagen, hey, und das sind diese 3 Sachen, die ich immer meinem inneren Kind sage, wenn es getriggert ist, vor allem bei Wut und bei Angst, ist so, hey, ich sehe dich, Misha, ich liebe dich und du bist sicher. Ich sehe dich, ich liebe dich und du bist sicher. So, und das habe ich dann ein paar Mal wiederholt und das hat dann dazu geführt, dass ich da auch wieder rausgekommen bin und dann endlich einschlafen konnte. Und das war für mich ein extremes Erfolgserlebnis, weil ich habe das im Zuge meiner Weiterbildung vor einem Jahr gelernt, diese Technik, bei einem Training hier auf Koh Phangan, Trauma Awareness Training, und konnte das auch über das Jahr jetzt ein paar Mal anwenden in gewissen Krisensituationen, aber so eine Angstattacke oder eine Panikattacke hatte ich so noch nie, seit ich das gelernt habe. Und das war für mich total neu, das wirklich auch anzuwenden und dann auch zu merken, dass es wirklich funktioniert, sogar auf diesem Level. Was dann aber noch dazu kam, und das ist jetzt nochmal so ein Add-on zu diesem Highlight und diesem Struggle, es kam dann auch nochmal so richtig kranke Träume hinzu. Also ich habe nicht mehr gewusst, ob ich gerade träume oder ob ich gerade wach bin. Ich habe geträumt, dass das, was gerade im Wachzustand passiert, gerade passiert und bin dann aufgewacht und habe zum Beispiel gemeint, hey, ich habe jetzt gerade gesehen, wie die Leute in meinem Zimmer, die 2 Zimmer-Buddies, dass die sozusagen rausgelaufen sind und ich habe den Gong gehört. Das heißt, ich wusste so, hey, jetzt geht's weiter. Und dann bin ich aufgewacht, bin aufgestanden und bin rausgerannt und habe plötzlich realisiert, hey, die sind ja dort immer noch am Schlafen so oder am Liegen, so in der Mittagspause. Das heißt, ich habe zum Teil nicht mehr gewusst, bin ich jetzt gerade im Traum oder bin ich gerade in der Reality? Und zum Teil ist dann dieser Ton, dieses Brrrr, das ist dann zum Teil auch in den Träumen da gewesen und geblieben, als ich aufgewacht bin. Das heißt, ich war schon wach, aber das Fiepen war immer noch da. Und es ist dann plötzlich wieder weggegangen und dann wusste ich aber auch nicht so richtig, habe ich das jetzt wieder geträumt oder nicht so. Also ich habe ganz oft in den ersten 2-3 Tagen nicht gecheckt, was jetzt eigentlich läuft. Und es hat mich nicht beunruhigt, aber es hat mich einfach so, ich habe einfach so gedacht, so fuck, das nur durch Meditation, nur indem ich einfach meinem Atem folge, nicht spreche, keinen Augenkontakt halte und einfach mal so für mich bin. Und er sagt auch, der Goenka, dass man sozusagen eine Deep Surgery macht an deinem Unterbewusstsein. Also du gehst ganz tief in dein Unterbewusstsein und holst Sachen hoch. Und das Ding war, dass ich in den ersten 3 Tagen auch nicht wirklich wusste, ob das normal ist, weil in den Abendvorträgen noch nicht darüber gesprochen wurde. Danach wurde es immer eindeutiger, dass das eben alles Teil der Experience ist und wie man auch entsprechend damit umgeht. Und ich habe dann immer mehr verstanden, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Aber ich konnte ja niemanden fragen. Ich hätte zwar zum Lehrer gehen können, aber ich wollte mein Schweigen nicht unterbrechen. Ich wollte nicht sprechen mit jemandem schon nach 3 Tagen. Aber man hatte auch immer die Möglichkeit, zum Lehrer zu gehen, am Mittag oder am Abend und eine Frage zu stellen. Das habe ich aber, wie gesagt, dann nicht in Anspruch genommen, bis am letzten Tag, einfach weil ich mein Schweigen aufrechterhalten wollte. Und das war wirklich so, würde ich mal sagen, so ein krasses Learning und gleichzeitig auch ein Highlight. Und jetzt komme ich zum zweiten Highlight. Und das ist dann am Tag 5 passiert, nachdem wir schon 2 Tage lang Vipassana gelernt haben. Also da wurden wir dann so instruiert, wie man jetzt dieses Bodyscanning macht. Und es war auf jeden Fall auch nochmal viel deutlicher erklärt, als ich das in diesem ganzen Meditations-App gelernt habe. Also es war sehr interessant, das für mich zu lernen. Und es war auch nicht einfach für mich. Also ich habe bis heute ultra Mühe mit Bodyscanning. Ich muss sehr lange Anapana machen, bis ich überhaupt mal in der Lage bin, wirklich bei meinem Bodyscanning zu bleiben und zu merken, dass es entsprechend auch Empfindungen an meinem Körper gibt. Das ist auch nicht bei allen gleich. Also es gibt Leute, die haben sehr viele Empfindungen, aber bei mir hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich in meinem Gesicht sehr viele Empfindungen wahrnehmen konnte, an meinen Händen ultra viele Empfindungen wahrnehmen konnte, aber zum Teil mein Brustkorb und mein Rücken, zum Teil auch meine Beine, die hatten fast keine Empfindungen. Das heißt, es fiel mir sehr schwer, wirklich reinzukommen. Und trotzdem hatte ich dann aber am Tag 5 eine ultra, ultra krasse Erfahrung. Also ich würde sagen, das ist so eine der heftigsten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Und zwar war das in der Nachmittagsmeditation, die immer für mich am besten war, weil ich da ein bisschen spazieren gehen konnte, schon was gegessen habe, ein bisschen wach war.
Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Shaneless Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
Da hatten wir 1 Stunde stilles Sitzen, was auch erst ab Tag 4 initiiert wird. Also in den ersten 3 Tagen geben sie dir noch die Erlaubnis, dich zu bewegen. Aber ab Tag 4, 3-mal pro Tag, still sitzen, ohne zu bewegen. Natürlich, es haben nicht alle geschafft und auch nicht alle gemacht. Aber für mich war es ganz klar, ich mache das jetzt so, weil es eben auch nur so wirklich funktioniert. Und da hatte ich am Tag 5 wirklich so ultra heftige Schmerzen in dieser Nachmittagsmeditation im Rücken. Und ich bin einfach in einer unglaublichen Stille da gesessen. Ich habe diesen Gleichmut, von dem sie dir erzählen, einfach kultiviert und habe sogar so ein leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt und habe einfach 1 Stunde lang mich keinen verdammten Zentimeter bewegt. Und als dann der Gesang losgegangen ist, also er singt auch immer wieder so nach jeder Meditation und vor jeder Meditation, das kann dann irgendwann auch nervig werden. Also ich hatte so in den letzten Tagen so das Gefühl, boah, jetzt habe ich es langsam gehört. Aber als dann der Gesang losging, da war ich in so einem Bliss, dass ich selbst, als die Meditation fertig war, kurz einfach nicht aus diesem Bliss raus wollte und dann so geblieben bin, bis ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich raus, weil jetzt sozusagen niemand mehr da war. Und dann bin ich rausgelaufen aus der Halle und ich war bei komplettem Bewusstsein. Also ich hatte keine optischen Veränderungen, keine Visuals, keine krassen life-changing Shifts, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht mehr getrennt war von allem. Also da war kein Ich mehr, aber da war auch kein was anderes mehr. Da war einfach nur noch so Erfahrung und gleichzeitig konnte ich aber immer noch irgendwie denken. Also da war trotzdem noch so die Möglichkeit da, über Sachen nachzustudieren und ich bin dann so in den Essraum gekommen und habe alle Leute gesehen und für alle irgendwie so ein krasses Mitgefühl gespürt. So, ich habe irgendwie gemerkt so, boah krass, irgendwie sind das alles so krasse Leute hier, wir sind hier alle zusammen und in den Tagen zuvor waren es einfach nur Menschen, so andere Menschen, die einfach da waren, so mit mir. Und zum Teil habe ich mich sogar genervt, weil zum Beispiel einer hat am zweiten Tag mal so das Buttermesser in die Marmelade gesteckt am Morgen und dann war die ganze Marmelade voller Butter und ich so, ach, da habe ich so für mich gedacht, so, dass der das nicht checkt, so habe ich mich so ein bisschen so genervt. Aber dann am 5. Tag, als das passiert ist, ich war einfach nur so, boy, so, ich habe einfach alles gefühlt irgendwie. Ich war so in einem ganz anderen State und habe dann auch beim Essen einfach so gemerkt, so fuck, hey, da ist niemand mehr, der isst. Da ist nur noch Essen, das sich selbst isst. So irgendwie so. Es war einfach, es war keine Visuals, wie gesagt, es war nicht irgendwie auf einer Phänomensebene, es war nur ein Bewusstseinsshift. Ganz subtil. Und ich bin dann spazieren gegangen und habe mich dann so gefragt, so hey, was ist eigentlich los? Und dann habe ich angefangen nachzufragen, so im Sinne von, hey, warum eigentlich? So, warum trinkst du eigentlich am Morgen Kaffee? Warum eigentlich Frauen daten? Warum eigentlich arbeiten? Warum eigentlich irgendwas machen? Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, so, da ist irgendwie so wie gar keine Motivation mehr da. So für kurze Zeit war einfach keine Motivation mehr da, irgendwas zu tun. Ich bin zwar gelaufen und alles ist passiert, aber da war kein Ich mehr da, das motiviert war, irgendwas zu tun, irgendwas zu verändern mit der Situation, wie sie war. Und dann habe ich für mich so realisiert, boah, das ist jetzt wahrscheinlich dieser Gleichmut, von dem Buddha immer gesprochen hat. So dieses, du willst nirgends hin und du willst auch nichts verhindern. Es ist einfach alles schon gut, wie es ist. Und die ersten 30 Minuten waren totaler Bliss. Das war das Highlight. Aber dann hat mein Ego reingekickt, plötzlich wieder. Mein Ego ist zurückgekommen und hat gesagt, hey, wart mal ab. So, du willst doch noch nicht so für den Rest deines Lebens jetzt leben. Weil ich habe wirklich auch für einen Moment so diesen Gedanken gehabt, so hey, ich kann ja auch einfach hier bleiben. Scheiß auf alles, ich kann einfach hier jeden Tag meditieren. Also ich habe zum ersten Mal realisiert, warum es wirklich auch legitim ist, zu sagen, ich will nur noch sein. So, ich habe es gecheckt so. Aber mein Ego hat dann irgendwann so gesagt, so hey, aber jetzt mal ernst, willst du das wirklich? So, du liebst doch Kaffee, du liebst es doch zu reisen, du liebst es doch, hübsche Mädels kennenzulernen, du liebst es doch zu arbeiten. Und dann habe ich so einen kurzen Konflikt mit mir gehabt. Ich bin dann so aufs Zimmer und hatte dann auch meine Flasche dabei, auf der so ein Sticker drauf ist und da steht so Choose Love. Und ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte einfach, als ich diesen Choose Love Sticker gesehen habe, da kamen bei mir einfach so voll krass die Tränen hoch. So im Sinne von so, wow, ja, stimmt, Liebe, du machst es wegen der Liebe. Und das war für mich so die krasseste Erkenntnis so zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmut. So, Gleichgültigkeit ist so, ich scheiße auf alles, nichts hat einen Wert. Aber aus dieser Neutralität, dann eben sich wieder für die Liebe zu entscheiden. Das war so, boah, das hat mich so berührt. Ich hatte so krasse, ich hatte so ein befreiendes Weinen, dass meine Tränen sind einfach nur noch rausgelaufen. Und danach war aber leider, oder was heißt leider, vielleicht auch zum Glück, ich weiß nicht, danach war dann aber dieser Effekt weg. Also danach war mein Ego wieder so reinstalliert und ich konnte dann wieder nachdenken und überlegen, so ja, was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung, konnte sie dann so nach und nach integrieren, hatte dann auch in der nächsten Meditationssession sehr viele Gedanken darüber, was jetzt gerade passiert ist, wollte das so für mich erklären und ich kann es auch jetzt nicht sagen, was es genau war, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so 30 Minuten of Enlightenment, also wäre ich so für 30 Minuten erleuchtet gewesen, also so in diesem Zustand der Erleuchtung. Und das war für mich so tiefgreifend, weil ich auch bei klarem Verstand war und bei komplett klarem Bewusstsein und es wirklich nur durch Meditation zu diesem Ergebnis gekommen ist, dass ich das jetzt immer noch in mir spüre. Also ich habe so eine ganz tiefe Form der Dankbarkeit, der Liebe, auf die ich jetzt wirklich auch zugreifen kann. So, und das ist geblieben, das ist wirklich integriert worden und das ist ultra schön. Das heißt nicht, dass ich nicht getriggert werde, das heißt nicht, dass ich immer noch Ego getrieben bin, weil das ist eben das, was ich auch für mich gemerkt habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesen 30 Minuten auch keine Angst mehr im System hatte, bis dann die Angst wieder gekommen ist und mich wieder so ein bisschen reingetrieben hat in das Ego-Verständnis. Aber wenn halt keine Angst da ist, dann ist auch fast keine Motivation mehr da, bis man sich dann eben wieder für die Liebe entscheidet. Das heißt, ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wirklich immer eine bewusste Wahl habe, operiere ich jetzt von einem State of Ego oder von einem State of Love. Man kann auch sagen Seele, aber für mich ist es Love so. Also komme ich jetzt von einem Place of Separation oder komme ich jetzt von einem Place of Love? Und das Schöne ist, und das ist dort, wo ich mich eben dann auch, würde ich mal sagen, distanziere wieder von der ultimativen buddhistischen Praxis. Für mich ist beides geil. Also ich habe noch mehr Compassion, noch mehr Mitgefühl für mein Ego gekriegt, für meine Ego-Needs, dass es ein paar Sachen gibt, auf die habe ich einfach Bock, so scheiß drauf, mein Ego so. Also ich verurteile auch keine Person mehr, noch weniger als vorher, ich war schon immer sehr offen, aber jetzt bin ich einfach so, hey, jeder muss genau das tun, was er will. Und jedes Ego ist anders, jedes Ego hat andere Needs, jedes Ego hat andere Desires, anderes Verlangen. Und natürlich, am besten schadest du niemanden, während du diese Ego-Needs fulfillst. Und das ist ja auch das Problem, würde ich mal sagen, von Ego, dass es eben meistens nicht in der Lage ist, das zu verstehen, dass da sehr viel Ignoranz ist. Also der Buddha sagt ja auch, Ignoranz, Craving and Aversion, das sind die drei Quellen von Leid. Und das habe ich zum ersten Mal wirklich verdammt nochmal, es ist, du kannst tausendmal in diesen Büchern das lesen, so ja, okay, Aversion, Craving, Ignorance, das sind die drei Quellen des Leids. Du kannst das immer wieder lesen, auf Instagram tausendmal lese ich das, das ist so, jeder weiß das mittlerweile, auch der meinen Podcast verfolgt, haben wir auch schon Leute gehabt, wie Peter Bär, der das erzählt hat, aber wenn du es mal so wirklich erlebst und realisierst, oh shit, okay, da gibt es tatsächlich eine ganz tiefe Angst, Ego ist irgendwo einfach diese Angst vor dem Sterben und deswegen auch die Trennung. Das heißt, da ist irgendwie so eine Kontraktion im System, die einfach da ist. Und ich auch bis heute nicht weiß, ob es wirklich das Ziel sein muss, in diesem Leben diese Kontraktion für immer loszuwerden. Es gibt ja Leute, die bleiben auch erleuchtet. Aber du hast auch die Möglichkeit, auf was Höheres zuzugreifen, wo du nicht getrennt bist. Auch wenn ich jetzt nicht in diesem State bin, habe ich trotzdem immer wieder so Momente of Bliss. Und zwar ohne dass ich irgendwas kreiere. Das ist auch schön, weil ich hatte schon immer mal wieder Bliss-Momente beim Reisen oder in gewissen Momenten, aber jetzt kommt es manchmal so in, ich bin zum Beispiel letzte Woche durch Berlin gelaufen, in der Kälte, und ich hatte einfach einen Bliss. So für 10 Minuten hatte ich einfach den heftigsten fucking Bliss. For no fucking reason. So, das war sehr spannend. Das heißt, ich würde sagen, das war eigentlich die krasseste Experience. So. Also das war eigentlich das Highlight meines Vipassanas und ich muss auch direkt sagen, dass danach nichts mehr passiert ist, die nächsten 5 Tage, was annähernd an das rangekommen ist. Also die ersten 5 Tage waren die krassesten. Ich hatte noch eine Experience, von der erzähle ich dir jetzt auch nochmal ganz kurz, die wieder sehr phänomenal ist, aber nicht wirklich was verändert hat, aber das war eigentlich so die Experience. Und ich hype das jetzt gerade so hart und du denkst jetzt, boah, ich muss ins Vipassana. Wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob du diese Erfahrung auch machen wirst, weil ich meditiere trotzdem jetzt auch schon seit über 5 Jahren, habe sehr viel Schattenarbeit gemacht, habe sehr viel mit meinem Unterbewusstsein bereits gearbeitet, habe sehr viel Coaching gemacht, sehr viel Mentoring gemacht. Das heißt, keine Ahnung, ob das auch überhaupt eine gute Erwartungshaltung ist. Deswegen habe ich mich auch lange gefragt, ob ich dieses Video überhaupt jetzt machen soll, weil eben vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung entstehen kann. Aber für mich war das auf jeden Fall so Game Changer. Und es gab dann noch eine Experience am gleichen Abend, Tag 5, da bin ich abends ins Bett, bin eingeschlafen und hatte so einen Traum, dass ich mit einem Kumpel zusammen in so einem alten Keller war, der irgendwie auch so, da sind so Tropfen aus der Decke gekommen, also es war kein schöner Ort, aber ich war mit dem Kollegen dort und wir haben einfach so ein bisschen geredet über irgendwas und ich wusste ja nicht, dass ich träume, es war sehr luzid, also die Träume sind über die kompletten 10 Tage super luzid gewesen und ich habe auch jetzt, seit ich 2 Stunden pro Tag oder 90 Minuten pro Tag meditiere, je nachdem, viel luzidere Träume, da haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, darüber, dass Meditation eben auch wirklich, wenn du es sehr oft und lange machst, zum Teil auch solche Effekte hervorholen kann. Und das ist auch nicht erstrebenswert für alle Menschen. Es gibt Leute, die sagen, hey, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht in mein Unterbewusstsein kommen, weil zum Teil da eben auch Sachen sind, die man vielleicht nicht sehen will. Dann sind wir wieder beim Thema Angst konfrontieren. Aber anyway, ich hatte diesen Traum und wusste nicht, dass es ein Traum ist. Und dann irgendwann hat mein Kollege so gesagt, so, hey, komm, wir gehen jetzt schlafen. So, und dann ich so, ja, ist gut, okay. Und dann bin ich so abgelegen im Traum, wusste aber nicht, dass es ein Traum ist. Und plötzlich kann ich mich nur noch erinnern, dass mein Körper so gezuckt hat. Es gab so einen Zuckmoment. Und dann hatte ich so, ohne Scheiß, die heftigsten DMT-Blumensterne, die plötzlich vor meinem kompletten Sichtfeld so gekommen sind, so wie ein DMT-Trip, aber nur ohne Farben, mit tausenden von kleinen Sternchen und Blumen. Und wieder dieser Sound, dieses wirklich so eine halbe Minute, würde ich sagen. Und das Krasse war, dass ich überhaupt keine Angst hatte, weil ich jetzt wusste, Gönka oder Gwenka würde sagen, Anicca, Anicca, alles kommt und geht, alles kommt und geht. Einfach weiter beobachten, einfach beobachten, einfach beobachten. Egal, ob es Schmerzen sind, egal, ob es Discomfort ist, just observe, just observe. Anicca, Anicca. Also er hat das wirklich so oft gesagt, dass es dann so tief in mir drin war, dass ich in dem Moment, obwohl ich nicht wusste, was passiert, oder man könnte ja meinen, man stirbt jetzt. Es hat so was vom Sterben, so man sieht so ein Licht, so Sterne, so hey, sterbe ich jetzt? Aber ich wusste einfach so, hey, the law of impermanence, alles kommt und geht und habe einfach durchgeatmet und einfach beobachtet, was passiert. Und nach 30 Sekunden habe ich dann irgendwann so neben diesem Sound ein Atmen gehört. So. Und dann plötzlich habe ich gehört, ah, das ist das Atmen meines Zimmerkumpels, Zimmerkameraden. Und in dem Moment war mein Körper wieder frei. So, also ich konnte mich wieder bewegen und ich war in meinem Bett wieder. Ich war wieder in meinem Bett. Und habe realisiert, oh, ich habe geträumt. Und das Ding ist, als ich in dem Traum in das Bett gelegen bin, wurde ich so wie hochgezogen. Und dann kamen diese Visuals und dieser Sound. Und dann wurde ich so wie wieder abgedroppt im richtigen Bett. So, im realen Bett. Und jetzt ist es für mich so klar, warum Leute sagen, sie wurden von Aliens entführt. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also ich weiß, dass es eine Schlafparalyse war. Ich weiß auf wissenschaftlicher Ebene, was passiert ist. Du bist so zwischen Traum und Realität. Du bist in dieser Schlafparalyse. Du kannst dich nicht bewegen. Das heißt, wenn du dich nicht bewegen kannst, ist es, weil du eben in dieser Schlafparalyse bist. Und das fühlt sich dann aber so an, als wärst du irgendwie so, also wirst du so festgehalten. Und durch die Visuals und dieses Hochziehen und wieder Abdroppen hat sich das so angefühlt wie meine erste offizielle Alien Abduction. Also ich wurde von Aliens entführt, meine Freunde. Nein. Aber für mich war das einfach nochmal so, holy fuck, das ist möglich. Nur mit Meditation? Nach 5 Tagen? So, what the fuck? So. Und das war's von den Highlights. Also es sind danach nochmal so ähnliche so Phänomene zum Teil entstanden, mit Aufwachen und Träumen. Aber ich weiß nicht, ob mein Mind danach, ich glaube, Gönker hat uns davor gewarnt und hat gesagt, dass der Mind sehr craving wird, wenn wir solche Erfahrungen machen und dass dieses Craving uns dann nicht mehr zu diesen Erfahrungen bringt. Im Sinne von dadurch, dass wir das Gefühl haben, boah, das muss jetzt wieder passieren, blockieren wir uns. Und ich glaube, dass das mit meinem Mind ein bisschen passiert ist, dass ich danach, die Tage danach einfach so das Gefühl hatte, so, ja, jetzt gar nicht mehr so krass, was jetzt alles passiert. Und danach war ich auch so ein bisschen mehr im Widerstand irgendwie, hatte ich das Gefühl. Also ich war immer noch voll da. Ich habe es auch voll genossen. Ich habe auch zum Teil eine Stunde lang nur über mein Mentoring nachgedacht, wie ich mein Mentoring noch besser machen kann, wie ich nochmal ein Modul optimieren will, wie ich zum Teil auch nochmal mein Business geiler machen will, wie ich mit Vipassana zusammenarbeiten will. Also ich habe einem zum Teil so krasse Listen in meinem Kopf erstellt, so wen ich alles anrufen möchte, mit wem ich alles sprechen will, wen ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also ich hatte zum Teil auch solche Meditationen, wo ich dann nur nachgedacht habe. Also eigentlich nicht das, wofür man dort ist, aber mein Mind war einfach so excited dann irgendwann, dass ich einfach gesagt habe, hey, ist ja auch okay. Also ich habe auch keinen Widerstand mehr gegenüber diesem einfach nur Nachdenken gehabt. Ich hatte dann auch nochmal so eine Session, die war sehr hart für mich, weil da was ganz Fieses passiert ist. Und zwar gab es einen Typen neben mir, das war, glaube ich, auch einer der wenigen, der es einfach nicht durchgezogen hat mit dem Nicht-Bewegen, also auch bis zum Schluss nicht. Und der hatte danach am Schluss noch einen ziemlich fiesen Husten, also dem ging es nicht gut. Der hatte einen Husten, fast alle übrigens hatten einen Husten, also alle haben rumgehustet. Also wenn du getriggert wirst von anderen Leuten, dann wirst du dort auch gechallenged. Mich hat es nie gechallenged, bis am zweitletzten Tag, wo er neben mir gesessen ist und in der Stunde, wo wir wirklich auch den Auftrag gekriegt haben, bewegt euch nicht, er einfach schon nach 5 Minuten sich angefangen hat zu bewegen. Zusätzlich dazu hat er noch sehr streng gerochen und er hat auch zum Teil dann am Schluss auch rumgehustet. Und es war die härteste Meditationsstunde für mich, weil ich einfach nicht loslassen konnte von diesem Störfeld und so ein bisschen verächtlich wurde. Also ich habe so gemerkt, so, der nervt mich. So, Alter, warum kann der sich nicht einfach mal benehmen? So, jetzt hat der 10 Tage es nicht einmal geschafft, eine Stunde da zu sitzen. So, warum ist es so schwer? Das, ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht loslassen. Es war so wie so ein Hund, der so ein Gummibällchen festbeißt und einfach nicht loslassen will. So, also mein Verstand war einfach so wütend und so ein bisschen so herablassen. Das hatte ich dann auch so gemerkt. Ich so, fuck, ich habe da schon so noch ein paar Teile in mir, die einfach auch sehr zornig sein könnten. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe einfach auch gemerkt durch Vipassana, dass da in mir schon so ein Störefried noch ist, den ich auch immer wieder beobachten konnte, der zum Teil auch abwertet oder hinterfragt und der manchmal auch einfach so keinen Fick geben will. So, I don't give a fuck. So konnte ich halt in mir beobachten, das war sehr spannend. Das war auch nochmal so ein Struggle. Aber grundsätzlich war es das dann eben auch so ein bisschen und ich konnte dann auch die letzten 3 Tage nochmal wirklich geil nutzen, weil ich habe nach 7 Tagen für mich so diese Erkenntnis gemacht, so okay, I'm complete. Also theoretisch könnte ich jetzt nach 7 Tagen wieder gehen. Also so hat es sich für mich angefühlt. Nach dem 7. Tag war ich so, ich habe jetzt alles integriert, I'm happy. Und das Schöne ist wirklich, dass die letzten 3 Tage aber genau dazu geführt haben, dass ich alles, was ich die letzten 7 Tage gelernt und erkannt habe, das ist alles nochmal hochgekommen und ich konnte überall, bei jedem einzelnen Punkt nochmal richtig tief rein. Weil du lenkst dich nicht ab mit Lesen, du lenkst dich nicht ab mit Sprechen, du lenkst dich mit nichts ab. Und dadurch kommen all diese Sachen, die wirklich wichtig sind, die kommen. Das hat mir auch nochmal gezeigt, dass der Verstand ist fucking smart. So die Sachen, die wirklich wichtig sind, die vergisst du nicht einfach so. Die kommen irgendwann wieder. So. Ich habe lange so diese Angst gehabt, dass wichtige Ideen verloren gehen für immer. Und es kann sein, dass das manchmal passiert, aber ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Vertrauen gekriegt habe in meinen Verstand dadurch auch, weil ich durch die letzten 3 Tage einfach alles nochmal für mich neu integrieren konnte, auch wenn ich, wie gesagt, nicht mehr ganz so tief gekommen bin in die Meditation, war es dann nochmal richtig produktiv, weil man darf ja auch nichts aufschreiben und das hat mich schon ab Tag 3 genervt, weil ich hatte schon so krasse Erkenntnisse in den ersten 3 Tagen, dass ich gedacht habe, fuck, ich muss das alles aufschreiben. So. Genau, also das waren so die krassesten Highlights, die krassesten Struggles und ich mache es jetzt sehr kurz mit den Learnings, weil Learnings am Ende des Tages so, das, ich kann dir nie im Leben sagen, wie tief diese Learnings gehen, aber was ich auf jeden Fall nochmal sagen will, ist, Commitment is everything. So, wenn du dich nicht committest, dann wird dein Leben einfach fucking scheiß hart. So. Und auch alles, was du dir vornimmst. So, du glaubst von außen, wenn Leute sich committen für etwas, glaubst du so, boah, krass, so, das ist ja voll hart, der hat sich jetzt committed. Ich sag dir, je krasser du in deine Commitments reingehst, desto einfacher wird dein Leben. Es ist so wie so ein Inverse-Gesetz. So, je mehr du gibst, desto mehr kriegst du zurück. Und das merkst du in der Meditation so krass. Je mehr du dich für diese scheiß Meditation committest, desto krasser werden einfach deine Erfolge. Und je mehr du versuchst, Zeit zu schinden oder ein bisschen später zu starten oder vielleicht nochmal eine halbe Stunde länger im Bett zu sein, so, desto weniger kriegst du davon. So hat es sich auf jeden Fall für mich angefühlt. Also das war nochmal ein heftig schönes Learning. Das zweite krasse Learning, und das hat auch wirklich nochmal meine Arbeit mit The Chain is Life beeinflusst jetzt, ist, dass ich noch mehr verstanden habe, wie wichtig Gleichmut ist. Also ich lege schon sehr großen Wert darauf, mit meinen Kunden in die Akzeptanz zu kommen, weil ich weiß, dass ohne Akzeptanz des jetzigen Zustands keine produktive Zukunft möglich ist. Also wenn du im Widerstand mit etwas bist, im Hier und Jetzt, oder man sagt auch eine negative Motivation hast mit deinen Werten, dann kreierst du eine Weg-von-Motivation und keine nachhaltig positive Motivation. Das heißt, selbst wenn du Sachen errichtest, die super erfolgreich aussehen, fühlst du dich nicht erfolgreich oder du fühlst dich sogar leer oder schlecht. Also ich habe immer wieder Kunden, wo ich so das Gefühl habe, so wow, du hast so viel geschafft in deinem Leben und fühlst dich aber nicht so. Oder Leute, die einfach immer gestresst sind, obwohl sie eigentlich ein geiles Leben haben könnten, einfach weil diese Gelassenheit, dieser Gleichmut nicht da ist. Und ich habe verschiedene Techniken, mit denen ich arbeite und die funktionieren, aber mittlerweile würde ich wirklich sagen, dass jede Person, also nicht nur Leute, die mein Mentoring machen, sondern auch jede Person mindestens 30 Minuten jeden Tag meditieren sollte, um einfach langsam aber sicher da reinzukommen und das zu verstehen, dass alles kommt und geht und dass dieser Gleichmut aus dieser Erkenntnis gewonnen werden kann. Auf einer viel tieferen Ebene, als du es jemals hier auf philosophischer Ebene dir bewusst machen kannst. Du kannst es verstehen, du kannst es vielleicht sogar fühlen manchmal, aber wenn du den ganzen Tag einfach nur deinen Körper und deine Empfindungen beobachtest, du merkst, dass jedes Jucken, jeder Schmerz auch wieder geht. Es macht was mit dir auf so einer tiefen Ebene. Und deswegen werde ich auch in Zukunft meine Kunden und auch euch jetzt hier nach dem Mentoring auf jeden Fall auch in so einen Vipassana empfehlen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, ich verkaufe auch Retreats. Also wir sind auch an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir machen Geld mit Retreats. Und trotzdem würde ich sagen, das ist für mich Stand heute, es wäre heuchlerisch, wenn ich nicht sagen würde, dass es auch eine kostenlose Option gibt. Natürlich, man hat keine geile Location, man macht jetzt nicht Yoga und Breathwork und geht schwimmen und trifft coole Leute. Das ist eine ganz andere Experience als das, was ich anbiete. Aber trotzdem ist es eine Alternative für Leute, die eben Bock haben, mehr in diesen Bereich zu gehen. Das heißt, das ist dort, wo ich einfach für mich so spüre, das fühlt sich richtig an, mit meinem Finger dorthin zu weisen, mit meiner Reichweite. Das ist, dass du jetzt, wenn du das siehst oder hörst, die Chance kriegst, darüber nachzudenken, hey, wäre vielleicht ein Vipassana auch was für mich? Und da war ich wirklich auch an so einem Punkt im Vipassana, wo ich so darüber nachgedacht habe, soll ich das jetzt so sagen, meinen Kunden, weil damit mache ich ja weniger Umsatz. Aber es hat sich auf jeden Fall richtig angefühlt, weil ich sage ja schon lange, ich mache es nicht mehr wegen dem Geld und am Ende weiß ich, dass es 2 ganz andere Experiences sind und dass Leute, die wirklich das Gefühl haben, so hey, ich merke bei mir so ein Problem mit dem Thema. Ich habe jetzt zwar meinen Einjahresplan, ich habe jetzt meinen Purpose, es ist alles da, aber manchmal habe ich immer noch diese Momente, wo ich reaktiv bin. So. Und ich meine, wir sind alle manchmal getriggert und alle manchmal reaktiv. Die Frage ist nur, wie oft, wie lange und wie schnell merken wir dann entsprechend auch wieder, wenn es passiert und können wieder switchen. Und dort sage ich wirklich, wenn du das Gefühl hast, hey, damit struggle ich, ich bin sehr reaktiv in meinem Leben, dann kann so ein Vipassana ein sehr gutes Add-on sein zu deiner Therapie, zu deinem Coaching, zu deinem Mentoring. Vor allem, wenn du schon weißt, wofür du es machst. Also wenn du einen höheren Purpose hast, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau. Und die dritte Erkenntnis, und das bringt mich jetzt wieder ein bisschen so in die Differenzierung, also Buddhismus und Vipassana, ich habe jetzt sehr viel gehypt. Gleichmut ist nicht das Ziel in meinen Augen. Also so habe ich es jedenfalls für mich jetzt nochmal abgelegt. Es ist ein super schöner Zustand, in den wir auf jeden Fall mal kommen sollten, in diese Neutralität. So alles ist neutral, es gibt kein Gut oder Schlecht, alle Empfindungen sind gleich viel wert. Super geile Erkenntnis. Wie gesagt, nicht mental, sondern nach 10 Tagen vielleicht auch ein bisschen mehr unterbewusst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Buddha hat vor 2500 Jahren in Indien gelebt. Das waren ganz andere Zeiten, da gab es noch viel mehr Leid. Und ich verstehe, dass vor 2500 Jahren Gleichmut die beste Option war, um aus diesem Leid rauszukommen, weil es gab keine Alternativen. Und die Leute, die damals auch in diesen Vipassanas waren, die waren wahrscheinlich älter. Also heute habe ich das Gefühl, also zum Teil habe ich Kunden, die sind 18 bei mir im Mentoring oder Leute gehen in den Vipassana mit 25 oder weniger sogar, jünger. Und früher haben in der Regel die Leute, die wirklich sich dem committed haben, das waren ältere Menschen. Das heißt, Buddhismus ist ultra geil, es ist ein ultra wichtiges Tool, was integriert werden sollte in dein Leben. Aber für mich ist es nicht das Ende. Also ich persönlich finde, es gibt immer Dualitäten im Leben. Und wenn ich sage, ich erlaube, wenn ich aus diesem Zustand komme, ich erlaube das Leben, was ja Gleichmut ist, einfach erlauben, 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 dann kann ich trotzdem aus diesem Zustand wieder sagen, und jetzt will ich aber auch wieder. Also ich kann auch wieder Schöpfer meines eigenen Lebens werden. Und das ist dann wieder mehr die westliche Religion, die damit reinspielt. Wissenschaft, Wissen schafft, schöpferisch denken, weil im Westen gibt es ja den Gott, der etwas erschafft. Und ich glaube ja immer noch, dass es eine Metapher für uns ist, weil wir eben auch erschaffen können. Und da glaube ich zum Beispiel jetzt nicht an dieses ultimative, non-duale Thema, dass alles nur Leere ist. Natürlich kann es sein, dass du dich dorthin meditieren kannst, aber es ist für mich jetzt nicht die ultimative Erfahrung, jedenfalls Stand heute nicht. Weil wir haben zum Beispiel auch im Hinduismus eben Yoga und Tantra, wo es ja auch darum geht, durch sexuelle Wiedervereinigung an diesen Punkt zu kommen oder durch verschiedene eben auch körperliche Techniken mit mehr Bewegung zu arbeiten, durch Breathwork. Das heißt, Buddhismus ist halt doch sehr einseitig irgendwo. Und vor 2500 Jahren, ja, da gab es vielleicht noch nicht die ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber Stand heute ist das Leben halt nicht nur Leid. So, wir haben die Möglichkeit, an den geilsten Orten dieser Welt zu sein, die Natur zu erforschen und einfach auch mit anderen Menschen zu kooperieren und geiles Essen zu essen und auch mal hedonistisch zu leben. Das heißt, für mich ist es immer noch klar, es braucht beides im Leben. Es braucht die Dualität zwischen Erlauben und Wollen. Aber, und das ist die große Erkenntnis, viele Menschen sind heutzutage nur dem Wollen versklavt worden. Das heißt, sie wollen, 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 aber nicht aus diesem Gleichmut heraus, sondern aus einem Mangel heraus. Und wenn du aus einem Mangel heraus willst, dann kreierst du einen weiteren Mangel. Wenn du aus einer Confusion, aus einer Verwirrung etwas willst, dann kreierst du noch mehr Verwirrung. Und da werde ich auch mehr Content in diese Richtung produzieren, um das nochmal jedem klarzumachen, wie wichtig es ist, diese schöpferische Kraft in uns ernst zu nehmen. Weil wenn du mal auf Trustpilot gehst und mal einfach ein bisschen liest, was Leute über unsere Mentorings schreiben, dann weißt du, dass es funktioniert. Und zwar nicht nur für mich oder für Leute, die irgendwie, keine Ahnung, auf YouTube erfolgreich sind, sondern du kannst es auch als normale Person machen, die kein Social Media hat. Natürlich, am besten hast du die Möglichkeit, dein Geld ortsunabhängig zu verdienen heutzutage. So, ich sage immer wieder, wenn du Ortsunabhängigkeit erreichst, deine zeitliche Kapazität selbst kontrollieren kannst und je nachdem, was für einen Standard du leben willst, 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat verdienen kannst, dann bist du wirklich frei. Und das lernst du nicht in einem Vipassana. Das heißt, ich sehe auch ganz klar wieder, wo die Grenzen eines Vipassanas sind. So, Vipassana Du kannst dort auch für immer bleiben. Also die bieten dir das auch an. Das merkst du vor allem in den letzten Tagen so. Yo, hey, bleib hier, spenden, arbeite für uns. Bei uns hast du alles, was du brauchst. Also sie wollen dich am Schluss schon so auch kriegen, aber es ist jetzt nicht so sektenmäßig. Es ist sehr offen und das macht auch viel Sinn. Weil die Leute, die dort zum Beispiel arbeiten und dort freiwillig arbeiten, also ohne Geld zu verdienen, ich sehe auch genau, was das für Leute sind. Das sind Leute, die wirklich sehr ein anderes Wertesystem haben. Also die sind sehr einfache Menschen. Es gibt ja manchmal auch so Leute, die leben zum Beispiel freiwillig auf der Straße. Ich habe ja auch schon mal von der Hippie-Story erzählt. Leute, die zum Beispiel sehr gerne einfach, die nicht wirklich arbeiten, die einfach nur sozusagen vor sich hin leben wollen. Also für solche Leute kann das sehr schön sein, weil sie ja dann trotzdem einen Purpose kriegen. Also sie kriegen sozusagen von dieser Vipassana-Stiftung einen krassen Purpose im Sinne von, hey, du kannst diese Technik des Buddhas weiterbringen. Und ich habe für einen Moment wirklich darüber nachgedacht, so wie würde es sich jetzt anfühlen, alles hinzuschmeißen und für diese Vipassana-Organisation zu arbeiten. So, also ich habe diesen Gedanken einmal kurz durchgespielt, weil ich interessiert war, wie sich das anfühlt. Und es war ein spannender Gedanke. Also ich sehe, warum man das macht, vor allem wenn man Leid hat in seinem Leben, vor allem wenn man irgendwie vielleicht nicht eine gute Familie hat oder nicht einen schönen Freundeskreis, diesen Weg zu wählen. Aber ich sage, hey, du kannst auch den Weg der Konfrontation mit deinem Unterbewusstsein wählen und dann trotzdem aus der Akzeptanz heraus dein geiles Leben kreieren. Und deswegen auch kurze Werbung hier. Wir haben, wie immer, für dich kostenfreie Kennenlerngespräche. Die sind auch kostenlos, nicht mal auf Spendenbasis. Aber was wir natürlich von dir brauchen, ist Ehrlichkeit und Offenheit. Das heißt, wenn du so ein Kennenlerngespräch mit uns buchst, findest auch den Link unten in der Beschreibung, in den Shownotes, dann ist es für uns einfach auch wichtig, dass wir sehen, wo du gerade stehst. Wenn du noch nicht weißt, wo es hingehen soll, du selbst noch nicht weißt, das ist kein Problem, aber zumindest, dass wir wissen, wo stehst du gerade. Weil dann können wir auch zusammen gucken, passt's und hast du Bock, wirklich auch dein Leben zu verändern und wirklich auch zeitlich unabhängiger zu werden, ortsunabhängiger zu werden und auch finanziell freier zu werden. Weil das ist super wichtig heutzutage. Ich merke das immer wie mehr, dass wenn das Geld nicht stimmt, dann bist du einfach auch nicht frei. So. Und dafür haben wir bei The Chain is Life wirklich die Lösung für dich. Genau. Vielleicht zum Schluss nochmal so ein paar kleine Nuggets. Mittlerweile sage ich immer, Meditation ist ein Geschenk für mich. Also jedes Mal, wenn ich hinsitze, bedanke ich mich kurz bei mir selbst, dass ich mir dieses Geschenk gebe, jetzt für mich hinzusetzen. Und für mich hat sich auch dieses Vipassana wie ein Geschenk für mich selbst angefühlt. Über Neujahr und Weihnachten Zeit mit mir zu verbringen, das war ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, das ich mir gegeben habe. So, und das kannst du dir auch geben, wie gesagt. Immer wenn du in dich investierst, selbst wenn es nur ein Buch ist, das du liest, selbst wenn es nur ein Coaching ist, das du machst, selbst wenn es nur eine Weiterbildung ist, die du machst, es ist immer ein Geschenk für dich. Es ist ein viel schöneres Geschenk, als irgendein neues iPhone sich zu kaufen. Also abzusitzen und auch zu sagen, so, hey, ich meditiere jetzt mal 30 Minuten, das ist auch ein Geschenk für dich. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich lieber denn je meditiere. Also ich werde jetzt nach diesem Podcast hier auch wieder hinsitzen und 30 Minuten meditieren. Und es ist jedes Mal ein Bliss, es ist jedes Mal eine Freude. Und das finde ich einfach genial, so, dass sich das jetzt entwickelt hat. Und was ich auch abschließend noch sagen will als kleine Anekdote, ich war mit Patrick dort, Patrick Reiser, mit dem habe ich natürlich jetzt nicht geredet dort, aber er war auch vor Ort. Und wir waren danach in einem 5-Sterne-Hotel. Also wir sind nach dem Vipassana direkt in so nach Flims gefahren, um zu Skifahren und Snowboarden. Und wir waren da dann am ersten Abend in diesem 5-Sterne-Hotel. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das Essen, das ist sehr simpel. Also man isst jeden Tag das Gleiche, 10 Tage lang. Das ist auch das Geile am Vipassana. Man hat den ganzen Tag nichts zu tun. Man macht keine Entscheidungen. Man ist wirklich nur dort, man isst und man meditiert. So, that's it. Geht aufs Klo, duscht ab und zu mal, that's it. Und ich bin dann mit Patrick am Abend in diesem Restaurant gewesen, in so einem Thai-Restaurant, in so einem 5-Sterne-Hotel. Und es war einfach so die heftigste Überstimulation. Also der Kellner, der einfach alles dir von den Lippen abliest und das Essen, wie es serviert wird. Ja, wir sind noch ein bisschen Wasser hier, wollt ihr Wein trinken? Also einfach so von dieser einen Welt in die andere Welt wieder zu kommen und zu realisieren, wie unrealistisch es eigentlich ist, was wir eigentlich auch durch Luxus alles errichten. Also im Sinne von, ich finde Luxus immer noch geil, aber in dem Moment war es für mich so ein bisschen so, okay, es ist schon wirklich over the top. So ein 5-Sterne-Hotel ist schon over the top in der Schweiz. Also aus dieser Kontrasterfahrung. Jetzt mittlerweile ist es wieder normaler, Luxus zu erleben. Und ich finde Luxus grundsätzlich nicht mal unbedingt wichtig. Ich finde Komfort wichtig. Ich finde Service wichtig, weil ich selbst auch serviceorientiert bin, weil ich selbst auch sehr komfortorientiert bin und auch zum Beispiel meinen Kunden es sehr komfortabel machen möchte im Unkomfortablen. Also je unkomfortabler gewisse Sachen sind, desto komfortabler dürfen dann aber andere Sachen sein, wenn du verstehst, was ich meine. Und aber Luxus ist einfach so, boah, es ist einfach so, es kann auch too much sein. Also ich habe manchmal das Gefühl, so in diesen Luxushotels, ja, da fühle ich mich nicht immer so wohl. Einfach schon nur, weil ich dort so behandelt werde, wie ich gar nicht behandelt werden möchte. So, ich will nicht so behandelt werden, wie die zum Teil das trainieren. Es gibt natürlich auch bessere Hotels, wo das nicht so krass rüberkommt. Und zum Teil genieße ich es eben, wie gesagt, auch. Aber ich habe einfach gemerkt, so, hey, wenn es etwas gibt in dieser Welt, was wir auf jeden Fall bewusster wahrnehmen sollten, ist die Tatsache, dass je mehr Luxus wir produzieren oder je mehr wir nach Luxus streben, desto mehr Armut kreieren wir auch. Also das war für mich nochmal so eine letzte Erkenntnis. Nicht zu sagen, dass man nicht auch geile, luxuriöse Sachen haben darf, aber wir sollten uns trotzdem alle irgendwo auch mäßigen können. So, ich lebe zum Beispiel aus einem Koffer. Ich kaufe mir keine teuren Kleider, ich kaufe mir keine teuren Autos, ich kaufe mir keine Luxusgegenstände mehr, schon seit Jahren. Ich habe dafür ein sehr großes Haus gebaut, das Beispiel jetzt. Also jeder hat so ein bisschen so seine Luxussachen, wo er Luxus will, aber ich finde so diesen krassen Luxus, so Bugatti-Luxus, so Rolex, 10 verschiedene Rolex, dadurch, dass es Leute gibt, die 30 Autos haben und so viel fucking Geld besitzen und auch sparen und anhäufen, gibt es halt einfach auch sehr viel Armut. Ich sage jetzt nicht, dass wir Kommunisten werden sollten, ich sage nur, dass sich jeder für sich einfach überlegen sollte, so hey, wie viel Luxus brauche ich wirklich? Oder will ich überhaupt Luxus? Und ich merke immer mehr, natürlich auch durch so Sachen wie Vipassana, dass zu viel Luxus nicht das Ziel ist. So. Das vielleicht nochmal so als kleiner letzter Unterschreiber hier. So. Yes. So, meine Freunde, jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das jetzt auf YouTube gesehen habt, was ihr so erlebt habt bei einem Vipassana. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne reinhauen, dann beantworte ich die auf jeden Fall auch. Und ja, teilt dieses Video mit Leuten, wo ihr das Gefühl habt, die sollten auch mal ins Vipassana gehen. Und überlegt es euch wirklich selbst. Genau. Und wie gesagt, Links zu den Kennenlerngesprächen findet ihr in der Beschreibung. Wenn du zum Schöpfer deines eigenen Lebens werden willst, wenn du sagst, hey, ich möchte in diesem Leben noch mehr erreichen, so als es die Gesellschaft mir verkauft, weil eben nur weil wir sagen, Luxus brauchen wir nicht, heißt es nicht, dass wir trotzdem nicht auch ein geiles Leben für uns kreieren sollten. Zeitlich, örtlich und finanziell unabhängig werden, das sollte das Ziel sein, weil nur wenn wir für uns ein starkes Ich kreieren, können wir wirklich auch wieder zurückgeben und dann wieder auch ein starkes Wir, eine starke Gesellschaft kreieren. So. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.